Hallo, ich bin Robert Corvus und Philipp und ich sind in Trauer. Denn wir haben uns sehr, sehr gefreut auf den Filmstart des zweiten Teils von Dune in der Verfilmung von Denis Villeneuve und mussten jetzt zu unserer großen Betrübnis erfahren, dass dieser Filmstart nach 2024 verschoben wurde. Das wussten wir noch nicht, als wir diese Folge aufgezeichnet haben. Wie ihr euch denken könnt, es geht in großen Teilen eben genau um das Universum von Dune. Nutzt gern die Kapitelmarken, um an die Stellen zu gelangen, die euch besonders interessieren. Und ich wünsche euch viel Freude mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Notz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, ich glaube sogar den berühmtesten Gast, den ich bisher hatte, nämlich den Robert Corvus. Hallo und wer bist du denn?
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Robert Corvus. Ich schreibe Science Fiction und Fantasy. Je nachdem, was davon man lieber gerne liest, kennt man mich möglicherweise wegen der Phileas-Fernsaga, die ich gemeinsam mit dem Bernhard Hennen geschrieben habe, oder wegen Perry Rhodan, bei dem ich Teamautor bin.
Und mal ganz doof gefragt, wie wurdest du denn so ein Star, dass du jetzt der größte Star des Podcasts bisher bist?
Das frage ich mich auch. Nein, also es ist einfach, ich schreibe die Sachen, die ich selbst gerne lese und offenbar bin ich nicht der Einzige, der diese Art von Literatur gerne liest. Deswegen habe ich das Glück, dass ich davon leben kann und dass es also genügend Leute gibt, die sich dafür interessieren und damit geht eben eine gewisse Bekanntheit sicherlich auch einher.
Und dann habe ich mich natürlich vorbereitet, indem ich vorhin noch völlig übernächtigt Wikipedia durchgegrindet habe. Und da habe ich mit Schrecken festgestellt, Robert Corvus ist gar nicht dein echter Name, sondern dein Künstlername. Daher natürlich die Frage, die bestimmt schon viele gestellt haben, woher kommt denn dein Künstlername?
Es ist sogar mein zweiter Künstlername. Also zunächst mal bürgerlich heiße ich Bernd Robka. Das kann aber niemand einfach vom Hören richtig schreiben. Ja, also. Und das ist ein Nachteil, wenn in der Buchhandlung jemand dem Buchhändler sagt, ich hätte gerne das Buch von Bernd Robka und der tippt das dann möglicherweise verkehrt ein ins Suchsystem und hat dann keinen Treffer. Das ist dann schade. Außerdem war das auch so, als ich angefangen habe zu schreiben, als Teenager waren eigentlich alle Autorinnen und Autoren, die ich gerne gelesen habe, aus dem englischsprachigen Bereich. Deswegen hatte ich so die Vorstellung, wer gerne Science Fiction liest und schreibt, der braucht eigentlich ein englisch klingendes Pseudonym. Und deswegen hatte ich mir das Pseudonym Bernard Craw zugelegt. Auch weil ich damals den Film The Crow total klasse fand und wollte ich was haben, was lautmalerisch da dran ist. Aber dieses mit der lautmalerischen Abweichung Craw mit A statt mit O wie bei Crow war dann auch wieder falsch, weil das dasselbe Problem bei den Buchhändlern provoziert hat. Ich habe dann unter Bernard Craw Dinge veröffentlicht für BattleTech und für das Schwarze Auge. Und dann kam der Wechsel zum Publikumsverlag zu Piper. Und das ist natürlich immer schon so eine Zäsur. Und da gab es dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, lass uns vielleicht dieses Pseudonym wechseln. Und da, das war die Geburtsstunde von Robert Corvus, was eben zum einen damit zusammenhängt, dass ich gerne etwas düstere Geschichten erzähle und Corvus hat eben drei dunkle, oder Robert Corvus hat drei dunkle Vokale. Und zum anderen ist Corvus ja das lateinische Wort für Rabe, so dass ich mit diesem Rabenmotiv auf meiner Homepage und auf Visitenkarten und Autogrammkarten und sowas dann gut spielen kann und damit so eine gewissen Wiedererkennungsfaktor dann auch etablieren konnte.
Man merkt also, du bist tief drin in der Buchszene und das passt jetzt ja gut beim Thema vor dem Thema. denn ach, du bist einfach der ideale Ansprechpartner. Red mal nicht lange drum herum. Und zwar wollte ich mit dir kurz über Preise reden. Und zwar nicht im Sinne von Kaufpreisen, sondern im Sinn von Auszeichnungen. Wie beispielsweise den Goldenen Stefan, welcher aktuell wieder läuft. Also ich hoffe zumindest wegen der Werbewirkung, dass der gerade läuft und nicht schon vorbei ist, denn so genau weiß ich das noch nicht, weil du bist ja so ein vielbeschäftigter Autor, dass wir jetzt, ich glaube, 5 Monate vor der Veröffentlichung aufnehmen und ich noch keine Ahnung habe, ob wir überhaupt die Folge rausbringen. Also falls es noch läuft, stimmt bitte ab. Falls es schon fertig gelaufen ist, Glückwunsch an alle GewinnerInnen.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also das ist ja ein Publikumspreis, der Goldene Stefan, und die leben sehr vom Mitmachen. Also das wird ja umso objektiver, je mehr unterschiedliche Sichten eingebracht werden, je mehr Leute mitmachen und da abstimmen. Das ist eine ganz tolle Sache. Das wertet auch den Preis natürlich dann auf für diejenigen, die dann dort gewinnen. Ja, also dann, wenn man weiß, da haben jetzt 1.000 Leute für mich gestimmt, das ist natürlich ein super Gefühl. Aber wenn man weiß, es haben 10.000 Leute für mich gestimmt, ist natürlich ein noch besseres Gefühl.
So ist es. Und deshalb fangen wir vielleicht mal mit einer grundlegenden Frage an. Sind solche Auszeichnungen eigentlich wichtig? Also klar, wenn du der absolute Nobody bist, dann ist das natürlich gute Promo. Aber gehen wir jetzt vielleicht mal auf dein Bekanntheitsniveau. Du bist vielleicht noch nicht so berühmt wie Tolkien und Stephen King, also wirklich noch nicht, aber in der deutschen Fantastikecke ein echter Star. Verkaufst du eine einzige Filiasson-Saga oder einen einzigen Perry Roden mehr, weil du mal so einen Preis gewonnen hast? Oder um jetzt mal die Rollenspielbubble abzuholen, wird der Ulysses-Spieler ein einziges DSA-Grundregelwerk mehr verkaufen, weil da jetzt erster Platz vorne drauf steht?
Also in der Größenordnung bestimmt. Aber also leider ist es bei all diesen Preisen so, dass sie am Markt wenig Wirkung zeigen. Also bestimmt einen mehr verkaufen, auch 10 mehr verkaufen oder so. Aber bei 100 mehr verkaufen hätte ich schon meine Zweifel. Bernhard Hennen und ich haben uns dafür eingesetzt, als wir zum Beispiel den Deutschen Fantastikpreis mal gewonnen hatten, dass das als Aufkleber dann auch auf das nächste Filiasson-Buch draufgekommen ist. Weil wir das auch gut finden, dass es so eine Szene gibt, dass es so eine Rückmeldung aus dem Fanbereich raus gibt und so etwas. Ja. Und da sind wir voll dabei, und das ist auch einfach ein schönes Gefühl, da auf der Bühne zu stehen und so einen Preis entgegenzunehmen. Das ist eine tolle Anerkennung, das ist eine tolle Sache. Da hat man auch wirklich mal die Rückmeldung, dass jemand was überhaupt wahrnimmt, was man so tut. Die Schriftstellerei ist ja eine sehr einsame Geschichte. Man hockt so in seiner Butze und tippt in seine Tastatur. Ne? Aber es hat monetär tatsächlich sehr wenig Auswirkungen. Das ist aber bei all diesen Preisen, die wir so im Genre haben, so. Also alles unter Nobelpreis hat es da schon schwer. Also das ist auch, das könnt ja auch die Hörerinnen und Hörer können das auch gern selbst überprüfen. Das wird ja öfter dann im Feuilleton oder manchmal auch als kleine Randnotiz in den Nachrichten gebracht, wenn jemand den Deutschen Buchpreis gewinnt oder so etwas. Und da kann man, das ist ja auch öffentlich einsehbar, mal schauen, ob diese Titel dann auf der Spiegel-Bestsellerliste, die nach wie vor der beste Indikator für Verkaufszahlen ist, ob die sich da dann etablieren und lange halten. Und selbst beim Deutschen Buchpreis, der ja nun wirklich sehr renommiert ist, ist das oft so ein Strohfeuereffekt. Eine Woche, 2 Wochen, dann sind die wieder weg. Also die haben einfach so im Massenmarkt wenig Auswirkung. Aber das ist, glaube ich, auch ein generelles Phänomen bei Preisen überhaupt. Zum Beispiel auch, ich war sehr enttäuscht, als die Oscarverleihung gewesen ist, jetzt hier dieses Jahr. Da wollte ich mir gerne einen Film anschauen, der dort also hoch dekoriert worden ist. Und ich habe hier in Köln, das ja nun einige Kinos hat, kein einziges gefunden, das ihn nochmal ins Programm genommen hätte.
Da habe ich tatsächlich mal eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Und zwar, ich weiß noch, ich glaube, es war 2010 oder so, da hat The Hurt Locker gewonnen gegen Avatar, den ersten Teil damals. Und The Hurt Locker war so ein kleiner Nischenfilm, der lief ich habe damals auch in Halle gewohnt, also es ist doch eine Großstadt, 200.000 EinwohnerInnen. Mhm. der lief genau zweimal um, ich glaube, 23 Uhr im Kino. Und ich war in einer von den beiden Vorstellungen, die war auch recht spärlich besucht. Und dann, weiß ich nicht, 3 Monate später hat er den Oscar gewonnen und plötzlich lief in allen Kinos, also Halle hat ja als Großstadt mehr Kinos, in allen Kinos bestimmt nochmal 3-4 Wochen lang dieser Film. Und es gingen Leute rein.
Sehr erfreulich. Das war, hast du gesagt, 2010?
Genau. Oder 2009 oder die Richtung.
Ja, genau. Aber das ist auch tatsächlich in diesen Jahren passiert, dass da die Bedeutung insbesondere der Oscars nochmal abgenommen hat. Aber ich glaube, das ist ja auch nur ein Aspekt, ob das jetzt kommerziell direkt zum Verkauf dieses Titels nochmal beiträgt. Ja, und da glaube ich, das ist wirklich sehr begrenzt. Aber man sollte das nicht unterschätzen, diese Bindung innerhalb der Szene, dass man eben da die direkte Rückmeldung vom, ich sag mal, vom Fandom hat, ja, dass man da etwas Gutes vorgelegt hat. Das motiviert schon sehr. Das motiviert die Leute auch zu sagen, ich bleibe dabei und ich schreibe jetzt was Neues. Und wenn sie das dann tun, dann können die natürlich gegenüber Verlagen, bei denen sie sich bewerben, können die sagen, hier, ich habe mal diesen und jenen Preis gewonnen, schaut euch doch bitte mal mein neues Manuskript an. Vielleicht ist das ja auch eine gute Sache. Und da, glaube ich, da hat es dann durchaus einen Nutzen, nur der wirkt eben nicht auf das unmittelbar ausgezeichnete Werk, sondern dann mehr so in der Länge.
Und nun hast ja auch du schon ganz verschiedene Preise gewonnen und da waren sowohl, wenn ich das richtig gelesen habe, Community-Preise dabei, als auch Jury-Preise. Mhm. Und ich will dich jetzt gar nicht danach fragen, welches Abstimmungssystem du besser findest, weil sonst sagst du noch am Ende, der goldene Stefan ist doof und das kann ja keiner wollen. Aber hast du eventuell ein paar Erfahrungen mit den verschiedenen Auszeichnungsmodellen gemacht und kannst vielleicht Vor- und Nachteile aus deiner Sicht nennen?
Also ich glaube, man kann zunächst mal sagen, es gibt nicht das perfekte Modell, weil die alle anfällig sind für irgendwas. Also der Publikumspreis, der reine Publikumspreis, wo man eben sagt, man möchte möglichst viele Leute einbeziehen. Oder sagen wir mal so, das Idealbild wäre ja, das beste Buch gewinnt oder der beste Titel gewinnt. Mhm. Ja, das ist ja das, was wir gerne wollen, ne?
Ja, genau.
Das wird bei beiden Modellen, sowohl beim Jurypreis als auch beim Publikumspreis, verzerrt, aber auf unterschiedliche Weise. Der Publikumspreis hat oft oder eigentlich immer den Effekt, dass diejenigen Titel, die also vor der Preisverleihung schon die größere Verbreitung hatten, mehr Stimmen bekommen. Einfach weil man sie kennt. Man stimmt ja nicht für irgendwas, das man nicht kennt, ne? Also wenn ein Buch sich schon 20.000 Mal verkauft hat und ein anderes, das jetzt vorgeschlagen wurde, hat sich vielleicht 200 Mal verkauft, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man das kennt und dem Punkte gibt, höher bei demjenigen, das sich viel häufiger verkauft hat. Das ist da so ein verzerrender Faktor. Also das, was schon erfolgreich ist, wird dann eben auch prämiert. Bei den Jurypreisen gibt es den anderen Faktor. Nämlich dadurch, dass es eine vergleichsweise kleine Anzahl von Personen ist, die das wertet, hängt es natürlich sehr an den Präferenzen dieser Personen, was denn da jetzt gewinnt. Und diese Präferenzen, die müssen ja nicht repräsentativ sein. Das ist da das Problem. Und ganz interessant finde ich das Modell, das der Kurt-Laßwitz-Preis zum Beispiel hat. Das ist ähnlich wie bei den Oscars. Bei den Oscars ist es ja auch so, dass recht viele Leute abstimmen, aber diejenigen, die abstimmen, die müssen alle selbst Filmschaffende sein. Also in dieser Academy of Motion Picture Arts oder wie die heißt, müssen die da registriert sein. Und beim Kurt-Laßwitz-Preis, da sind es eben die Leute, die Science-Fiction-Schaffenden im deutschsprachigen Raum. Die sind dann, das nennt sich bei denen Abstimmungsberechtigte, das sind immer noch ein paar hundert. Aber es ist eben nicht die undifferenzierte Masse, sag ich mal. Von daher darf man da ein bisschen voraussetzen, dass die sich etwas mehr so in ihrem Fokusbereich, nämlich der Science Fiction, auskennen. Aber es sind immer noch so viele, dass man eben sagt, es hängt nicht am Geschmack von 3 Leuten.
In diesem Zusammenhang verweise ich sehr gerne nochmal auf die Shownotes, denn du hast ja eine Videoreihe zum Kurt-Laßwitz-Preis gemacht. Ich glaube, die läuft sogar noch aktuell. Mhm. Und da können die Leute dann mal nachgucken und nachschauen, was du dazu erzählen hast.
Ja, also das war auch durchaus, war da diese Motivation zu sagen, es ist doch schade, dass diese Preise nicht noch stärker wahrgenommen werden. Ja, also dass man da, man macht sich schon die Mühe, dass man da so Preisverfahren hat. Und es gibt ja immer Leute, die auch mit der Administration dieser Preise beschäftigt sind. Und das sind ja zum Teil recht aufwendige Verfahren. Und dann wäre es ja schön, wenn es auch eine entsprechende Diskussion dann gibt. Man muss ja dann nicht unbedingt sagen, das ist jetzt der beste Roman aller Zeiten. Aber dass zumindest es mal so eine Diskussion in der Science-Fiction-Szene, in dem Fall ist also Kurt Laßwitz Preis ist eben für Science-Fiction-Titel, also dass es da dann eine Diskussion dazu gibt, was denn jetzt dran ist an dem Werk und so. Und dann habe ich eben eine Videoreihe gestartet, in der ich jeweils mit einem Video jeden dieser Preisträgerromane seit 1981 bespreche. Die sind so zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden lang, diese Videos. Also ich gehe da sehr ins Detail und habe da einige Perlen entdeckt und auch einige Sachen, wo ich jetzt sage, das ist für mich jetzt halt nichts. Ne? Also das ist halt beides dabei.
Dann passt's ja jetzt quasi vom Stichwort her sehr gut, dass wir in die Medienschau gehen. Denn das ist ja auch so, dass manchmal Leute Dinge hypen und wir denken uns so, das ist nix. Und dann sagen wir auch im Podcast, dass nix ist. Und dann kommen die AutorInnen und meckern irgendwie auf Twitter über uns. Okay, also lass uns die Medienschau starten. Und wir haben ja normalerweise die bewährte Struktur, nämlich abwechselnd. Und ich weiß, was du mitgebracht hast. Ich würde es ein kleines bisschen anders machen, des Audience-Flows wegen. Und zwar, ich starte mit einem ganz kurzen Update, was auch noch jetzt zum Thema vor dem Thema passt. Dann du was, dann ich drei ganz kurze Titel nacheinander, die alle so ein bisschen zusammengehören. Und dann du nochmal das große Ende. Was hältst du davon?
Wir machen das so, wie du das empfiehlst.
Okay, dann starte ich mit meinem Medienshow-Update, original besprochen in der Spin-Off-Folge 35 über authentischen Städtebau, der meiner persönlichen Meinung nach ja besten Spin-Off-Folge des gesamten Podcasts. Und da hat meine damalige Gästin, die Autorin Raffaela Kreit, ziemlich von This is how you lose a time war geschwärmt. Und das passt jetzt eben ganz gut als Überleitung vom Thema, vor dem Thema hin zur Medienshow, denn Wahnsinn! Hat diese Sci-Fi-Romanze viele wichtige Preise abgeräumt. Also alles, was irgendwie wichtig ist und größer als der Goldene Stefan, wurde von diesem Roman abgeräumt. Und obwohl ich in den sozialen Medien eher so mittelmäßig engagiert bin, habe selbst ich das mitbekommen, dass es einen regelrechten Hype gab in der Literaturszene. Und da bin ich dann doch neugierig geworden. Und nun ist die Novelle letztes Jahr unter dem Titel Verlorene der Zeiten auf Deutsch erschienen, 192 Seiten dünn, und ich will nicht unehrlich sein, der Piper Verlag casht den Hype richtig ein, denn das macht 18 Euro für das Buch, beziehungsweise für das 4,5 Stunden kurze Hörbuch 16 Euro. Und da frage ich natürlich ganz plakativ, lohnt sich das oder ist es Geldverschwendung? Also fangen wir mal von vorn an, nämlich worum es geht. Es gibt hier einen epischen Krieg, der sich über alle Epochen und noch viel weiter erstreckt, welcher von den beiden Agentinnen Rot und Blau geführt wird. Die reisen durch die Zeiten, um mit mal mehr, mal weniger großen Eingriffen den Verlauf der Geschichte zu verändern, ganz im Sinne ihrer jeweiligen Auftraggeber. Also beispielsweise in einer Höhle muss zum genau richtigen Zeitpunkt ein Geräusch erzeugt werden, damit so ein Höhlenmensch denkt, das wäre ein göttliches Zeichen, damit er sein Leben überdenkt und auf einem Berg eine Einsiedlerei gründet, damit die dann Jahrhunderte später von einer Frau samt Kind als Zuflucht genutzt wird, was den Verlauf der gesamten Menschheitsgeschichte ändern wird. Und wie gesagt, eigentlich kämpfen Rot und Blau gegeneinander, aber irgendwann fangen sie an, sich gegenseitig Briefe zu schreiben. Das muss natürlich geheim bleiben, deshalb nutzen sie die unauffälligsten Möglichkeiten, was für mich als Leser manchmal etwas glücksabhängig oder willkürlich wirkt. Aber hey, das sind super duper Spezialagentinnen, die schreiben halt ihre Briefe mittels der Jahresringe von Bäumen oder mittels Robbenfutter. Und dann passiert natürlich, was halt passieren muss, denn aus anfänglichen Konkurrenzsticheleien untereinander werden irgendwann Liebesbriefe. Und nun wissen alle, dass ich jetzt nicht der Hardcore-Liebesromanleser bin, aber diese Mischung aus Liebesbriefen und Science-Fiction, Geheimagenten, Zeitreise-Mischmasch ist dann doch überraschend unterhaltsam. Man muss sich halt drauf einlassen, auch auf dem Schreibstil, Das kann man nicht wie meine Oma machen. Die hat immer die Liebesromane zum Einschlafen gelesen, bis sie übermüdet irgendwie weggeratzt ist. Das geht so nicht. Nein, du musst einen klaren Kopf haben, schon allein, um diesen ganzen Zeitlinienkram irgendwie folgen zu können und um dich an den vielen kreativen Ideen und der schönen Sprache zu erfreuen. Wobei ich bei letzterem Punkt allerdings die Einschränkung mache, dass laut einigen LeserInnen etwas Charme des Originals bei der deutschen Übersetzung verloren ging. Dazu kann ich aber nichts sagen. Mir hat Verlorene der Zeiten auch so gefallen, wenn man mal vom Preis absieht. Also danke, liebe Raffaela, für deinen Medienschau-Tipp und ich leite über an den Robert, der hat was Feines mitgebracht.
Ja, also ich würde mal eröffnen, auch mit einem Buch, das ich entdeckt habe, eben durch die Beschäftigung mit dem Kurt-Laßwitz-Preis von Thomas Ziegler, einem, also ich würde tatsächlich sagen, einem Genie, das leider zu früh von uns gegangen ist, verfasst, Stimmen der Nacht. Stimmen der Nacht hat eine interessante Genese. Es ist die einzige Geschichte, die zweimal den Kurt-Laßwitz-Preis gewonnen hat. Einmal als Kurzgeschichte und dann wurde sie eben erweitert zu einem Roman. Und der Roman hat dann in der Romankategorie nochmals gewonnen. Es gibt auch verschiedene Auflagen. Ich empfehle die aus dem Golconda Verlag. Die ist also die aktuellste, die alle diese Überarbeitungen beinhaltet und ist auch nochmal sehr gut lektoriert worden. Dieser Roman schafft etwas, das nur die Science Fiction überhaupt kann als Literaturgattung, nämlich Dinge, die wir kennen aus unserer Welt, aus unserer Erfahrungswelt, neu zu kontextualisieren und dadurch zu vergrößern und auf eine besondere Art und Weise darzustellen. In diesem Fall geht es um das absolute Grauen und man kann auch sagen, den Wahnsinn des Nationalsozialismus. Denn wir befinden uns in einer Alternativweltgeschichte. In dieser Alternativweltgeschichte wurde der Zweite Weltkrieg durch einen Atombombenabwurf auf Berlin entschieden. Und es wurde nicht der Marshallplan umgesetzt, in dem Deutschland wieder aufgebaut wurde, sondern der Morgenthau-Plan, der vorgesehen hat, Deutschland zu einem Agrarstaat zu machen, der keine industrielle Kapazität mehr hat, sodass keine Gefahr mehr ausgehen kann. Einige Nazis sind aber ausgewandert nach Südamerika und haben dort einen neuen Staat gegründet. Es gibt jetzt ein fantastisches Element, das durchaus aus dem Horror entlehnt ist, nämlich, dass Stimmen von Verstorbenen durch diese Trümmerlandschaft erklingen, insbesondere durch die Trümmer von Köln. Und zwar die Stimmen der Nazi-Größen. Also wir sprechen hier von Himmler, Heydrich, Göring, alle diese Leute. Und jemand aus den USA hat eine ähnliche Erfahrung gemacht aus seinem persönlichen Umfeld. Deswegen gilt er als Experte und soll jetzt aufklären, sind das irgendwelche Tonbandaufzeichnungen oder sind da wirklich Geister am Werke? Jetzt, warum ist das eine Neukontextualisierung und was ist das Geniale an diesem Roman? Also in diesem völlig zerbombten, vernichteten Deutschland treffen wir da auf Originalzitate dieser Verbrecher, ja, also Heydrich, Himmler und so weiter. Das sind alles, der Autor Thomas Ziegler hat alles Originalzitate von denen verwendet und eingebettet und jetzt kontextualisiert in diesem völlig untergegangenen Deutschland, in diesem völlig untergegangenen Land, in dem natürlich so eine Sportpalastrede ganz anders klingt, wenn man diese Wahnvorstellungen dieser Nazis dort hört. Das ist da sehr schaurig inszeniert in diesem Kontext. Dazu kommt dann noch eben so eine weitere Handlungskomponente mit diesem möchtegern Nazi-Staat in Südamerika, der eben dann auch so eine Alternativentwicklung weiterzeichnet, wenn die jetzt an besonders zerstörerische Waffen gekommen wären und so weiter. Und das Ganze selbst in der Romanform, also nicht in der Kurzgeschichtenform, unter 200 Seiten. Also kann man sehr schnell lesen, sehr eindringliche, sehr kompakte und mitreißende Leseerfahrung.
Das klingt super spannend tatsächlich, ja. Dann bleibe ich auch mal bei Horror, denn Nazis sind Horror, also habe ich auch Horror mitgebracht. Und zwar rede ich kurz über Dracula, beworben vom Manticore Verlag als interaktiven Horrorroman. Aber um es ein wenig eloquenter auszudrücken, ich stelle jetzt ein Solo-Rollenspielbuch vor. Zur literarischen Figur Graf Dracula an sich muss ich vermutlich nichts erzählen. Deren Geschichte wurde von Bram Stoker geschrieben und ist 1897 veröffentlicht worden. Also ist schon ein richtiger Klassiker. Aber vielleicht kannst du mir als vielschreibender Rollenspieler weiterhelfen. Warum ist dieses Vampir-Thema eigentlich nicht totzukriegen? Also selbst die unsäglichen Twilight-Filme haben es nicht geschafft, dass es uncool wird, wenn man in gefühlt jedem zweiten Rollenspielabenteuer bei seiner nächtlichen Rast von irgendwelchen Blutsaugern attackiert wird. Und wenn ich nur mal meinen Blog durchschaue, wie viele entsprechende Comics ich bereits rezensiert habe, echt viele. Also warum sind diese Viecher immer noch so populär?
Also es wird Hemingway zugeschrieben, aber ich glaube, es hat vorhin schon jemand anders gesagt und insbesondere hat es auch Reich Ranitzky wiederholt. Es gibt im Grunde nur zwei Themen, die überhaupt geeignet sind, große Literatur hervorzubringen. Das sind die Liebe und der Tod. Und beide treffen sich in der Figur des Vampirs. Und deswegen wird er uns auf ewig begleiten.
Okay, deine Erklärung ist schlüssig. Da kann ich natürlich verstehen, dass der Manticore Verlag das neueste Spielbuch von Jonathan Green publiziert hat, der sich ja zumindest gefühlt auf Spielbücher mit literarischem Hintergrund spezialisiert hat. Beispielsweise gibt's von ihm auch Der Zauberer von Oz und Alice im Wunderland. Und Wahnsinn, ist das diesmal ein dicker Klopper geworden. Denn es gibt knapp 700 Seiten mit 1000 Spielbuchabschnitten und das für nicht mal 20 Euro. Ich hoffe, der Piper Verlag geht jetzt in die Ecke und schämt sich für die Preisgestaltung von Verlorene der Zeiten. Okay, für den Fall, dass vielleicht ein paar deiner Fans zuhören, die rein aus der Literaturecke kommen und deswegen nicht wissen, worum es geht. Ein Spielbuch ist eine interaktive Geschichte mit einem Text, der sich auf viele verschiedene durchnummerierte Abschnitte aufteilt. Und am Ende vieler Abschnitte bekommst du dann verschiedene Handlungsoptionen, also beispielsweise willst du kämpfen, lies weiter bei Abschnitt 315, willst du lieber fliehen, lies weiter bei Abschnitt 262. Wie bei einem Rollenspiel verkörpert man dann eine Figur mit verschiedenen Stärken und Schwächen und um im Zweifelsfall zu schauen, ob man irgendeine Attributsprobe schafft, muss man 2W6 würfeln oder Karten ziehen. Das ist also nichts Neues, das ist altbekannte, grundsolide Spielbuchkost. Wirklich interessant ist ja aber, dass man entweder in der Rolle einer der drei Vampirjäger inschlüpfen kann oder dass man ganz im Gegenteil in der Rolle von Graf Dracula höchst selbst auf Menschenjagd geht. Du hast also zwei unterschiedliche Geschichten, die du erleben kannst. Und außerdem ist das Ganze durchaus tödlich. Es gibt also genügend Wiederspielwert, sodass ich mich hiervon begeistert zeige, besonders wenn man bedenkt, wie ausgelutscht zumindest in meinen Augen das Vampirthema ist. Und ausgelutscht ist die passende Überleitung, denn noch ein anderes Untotenthema ist unfassbar ausgelutscht. Zombies. Und Zombies finde ich vielleicht sogar noch langweiliger als Vampire, denn die Geschichten sind ja immer gleich. Die Zombies kommen, fressen alle auf und wenn doch mal jemand überlebt, wird er von anderen Überlebenden gejagt. Das gesamte Genre ist bestimmt irgendwie sozialkritisch und hat krasse Meta-Momente. Langweilig und immer gleich ist es trotzdem. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht erinnern sich einige HörerInnen an Renatus Töpke, den Sat.1 Drehbuchschreiber und Comedy-Autor, der einer der größten deutschen Zombie-Experten ist und der hier schon im Podcast zu Gast war. Und der hat ein Buch geschrieben, nämlich Films of the Dead, das Buch der Zombie-Filme, in welchem er auf 500 Seiten 154 Filme und vereinzelt auch Serien bespricht. Dazu gibt es noch ein paar kurze Interviews. Und das klingt im ersten Moment vielleicht langweilig, aber zum Glück ist es das nicht. Denn Renatus präsentiert keine klassischen Filmrezensionen oder irgendwie schnöde Lexikon-Einträge. Nein, hier gibt's vielmehr eine Ansammlung von persönlicher Meinung, interessanten Anekdoten und ein wenig Meta-Wissen. Das liest sich sehr launig und unterhaltsam und ich war immer wieder überrascht, was für abstruse Kuriositäten er da so ausgegraben hat und welche thematische Bandbreite es letztlich doch in dem sehr eng gesteckten Genre gibt. Eine uneingeschränkte Empfehlung kann ich für dieses Sachbuch aber nicht geben, denn ein paar Kritikpunkte haben sich dann doch eingeschlichen. von Seiten des Autors stört mich, dass die inhaltliche Struktur etwas dürftig ist. Also es gibt zwar den Aufbau, erst alte Filme, dann neue Filme, aber all die einordnenden Metainformationen, beispielsweise über Genreentwicklungen, Cross-Media-Werke, Filmtrends oder generell Aufs und Abs, finden sich immer nur in irgendwelchen Nebensätzen versteckt, wo man sie erst mal suchen muss. Das hätte man sicherlich besser lösen können. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar begleitende Essays oder sowas. Wirklich kritikwürdig ist allerdings die Buchqualität, und ich meine nicht unbedingt jetzt irgendwelche Lektoratkleinigkeiten, sondern vor allem die Papier- und Druckqualität. Wenn ich 35 Euro für ein Sachbuch ausgebe, dann sollte es halt nicht so wirken, als käme es direkt aus dem Schwarz-Weiß-Bürokopierer. Also, wenn ich Renatus wäre, ich würde mich echt ärgern, wenn mein inhaltlich wirklich gutes Buch potenzielle LeserInnen verliert, weil es der Verlag so abschreckend präsentiert. Das ist schade, wirklich schade. Man kann aber auf die PDF zugreifen, wenn man möchte, die kostet 10 Euro weniger und hat sogar bunte Bilder, die allerdings ein bisschen pixelig sind. Das ist im Zweifelsfall, wenn man sich für das Thema interessiert, auf jeden Fall die bessere Wahl. Und zuletzt bleibe ich nochmal beim Horrorthema. Ich schließe sogar irgendwie den Kreis zu Dracula, denn ich habe noch Gothic-Horror mitgebracht. Und hier kommt die obligatorische Offenlegung. Ich versuche natürlich bei allen meinen Rezensionen immer objektiv zu bleiben, aber jetzt geht es um eine Schauerromantik-Novelle von meinem Podcast-Kollegen Thomas Michalski, den ich für seinen Dorpcast ja fast schon kultisch verehre. Und kultisch ist eben genau das passende Stichwort, denn darum geht es in Das letzte Kind von Kaltenstein. Die Protagonistin ist die junge Frau Nadja, deren Leben berufsmäßig und beziehungstechnisch den Bach runtergegangen ist. Und das ist ein großes Glück, dass ein Nachlassverwalter sie als Erbin der Kaltenstein-Dynastie ausfindig macht und plötzlich gehört ihr einfach mal eine riesige Villa auf einer ziemlich einsamen, ziemlich nebligen Insel. Okay, ganz so einsam ist die Insel nicht, denn dort gibt es noch ein paar vereinzelte DorfbewohnerInnen sowie eine zweite Familiendynastie, deren jüngster Spross Amalia sich sehr für Nadjas neues Leben interessiert. Was hat das wohl zu bedeuten bei einer Horrorgeschichte? Der Autor wählt für sein 184 Seiten dünnes Büchlein einen sehr langsamen Handlungsaufbau. Und wenn wir ehrlich sind, geht die Handlung erst im letzten Drittel vorwärts. Dann geht's aber richtig los. Dass ich das Büchlein aber trotzdem fanatisch durchgesuchtet habe, lag ausnahmsweise mal nicht an meinem Fan-Dasein, also vielleicht ein bisschen, aber ich glaube nicht, sondern daran, dass Thomas einfach richtig gut schreiben kann und vor allem auch, dass er diesmal sehr persönlich schreibt. Wer seinen Blog liest, der findet hier einige Handlungselemente, die starke autobiografische Züge tragen, und ich muss tatsächlich zugeben, dass diese ruhigen Momente, in denen man Thomas fast schon beim Verarbeiten seiner eigenen Traumata zuschauen kann, für mich sogar die besten Momente der Novelle waren. Also wirklich ein gutes Büchlein, also kauft das, damit Thomas irgendwann ein genauso großer Fantastikstar wird wie der Robert Corvus, der jetzt wieder dran ist.
Ja, ich merke schon, wir sind heute sehr horrorlastig unterwegs. Ich hatte ja eingangs Stimmen der Nacht als eine Geistergeschichte, wenn man kann man die auch lesen, ja, dabei. Jetzt würde ich empfehlen Frankenstein von Mary W. Shelley. Und das wird natürlich immer gerne so in einem Atemzug mit Dracula auch genannt und sicherlich auch zu Recht. Frankenstein gilt in Literatenkreisen noch so als das ernstzunehmendere Werk. Also das ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Es begründet zwei Genres, nämlich Science Fiction und Horror, wie wir sie heute kennen. Es gab sicherlich Vorläufer, aber diese Geschichte vom modernen Prometheus, wie damals der Untertitel gelautet hat, die hat sicherlich diese Art, mit seinerzeit wissenschaftlichen Neuerungen und Erkenntnissen umzugehen und die in eine spannende Geschichte zu packen, plus die Idee, in die menschlichen Abgründe zu schauen und daraus sicherlich auch einen Schauereffekt zu erzeugen. Diese Art, Geschichten zu schreiben, hat sicherlich Frankenstein maßgeblich geprägt und begründet und bis heute auch geprägt. Das möchte ich gerne als Randbemerkung nochmal dazu packen. mich auch immer mitleidig auflachen lässt, wenn es Leute gibt, die sagen, Frauen können keine Science-Fiction schreiben. Also eine Frau hat Science-Fiction erfunden. Ne? Also das ist ein absolut auch heute noch überragendes Buch. Warum? Weil es die Menschlichkeit ins Zentrum stellt. Der Frankenstein, das ist ein Wissenschaftler, der eben probiert, menschliche Schwäche zu überwinden, indem er einen Kunstmenschen schafft. Und dann diskutiert dieser Roman eben, was die Menschlichkeit ausmacht. Ist das nur eine Körperlichkeit? Ist das eine gewisse Art von Perfektion, nach der wir alle streben? Oder ist es doch unsere emotionale Kapazität, unsere gefühlsmäßige Ausstattung? Und am Ende des Buchs muss man sich tatsächlich fragen, wer ist denn das wirkliche Monster in dieser Geschichte? Also es ist wirklich auch heute noch ein ganz hervorragender Roman.
Sehr gut, dann haben wir einen Klassiker. Und eigentlich, worüber wir jetzt reden, ist natürlich auch ein Klassiker, nämlich Dune. Und fangen wir vielleicht mal mit einer Metafrage an, bevor wir richtig tief reingehen. Dune wurde ja Mitte der 60er Jahre veröffentlicht, also das ist schon richtig lange her, aber über die Jahre haben sich die Romane doch irgendwie popkulturell festgesetzt. Jede und jeder, den du jetzt auf der Straße ansprechen würdest, könnte dir zumindest grob sagen, dass es irgendwas mit Wüste, riesigen Würmern und Adelshäusern zu tun hat. Egal, ob dieses Wissen jetzt von den Verfilmungen kommt, weil sie vielleicht mal das Videospiel gespielt haben oder weil sie wirklich die Romane gelesen haben. Und eigentlich trifft es das ja ganz gut. Es geht um Adelshäuser, die sich bekämpfen, riesige Monster und edle Wilde. Aber davon gibt es in der Fantastik ja tausendfach Bücher, hunderttausendfach, nur halt ohne Sand. Also warum ist denn Dune jetzt über so viele Jahrzehnte popkulturell so erfolgreich?
Also ich glaube auch da ist wieder die Antwort, dass wir überhaupt deswegen Geschichten lesen, weil wir etwas über unser Menschsein erfahren möchten. Vielleicht auf einer persönlichen Ebene, dann ist man möglicherweise eher in der Fantasy. Vielleicht auf einer soziologischen Ebene, dann ist man vielleicht eher in der Science Fiction. Dune ist für mich das beste Werk über die soziologische Wucht von Religion, das ich je gelesen habe. Also natürlich ist der Themenkomplex Religion umfassender. Das ist nicht nur ein soziologisches Phänomen, aber das soziologische Phänomen wird in Dune diskutiert und perfekt diskutiert wie nirgendwo sonst und auch schonungslos diskutiert wie nirgendwo sonst. Und das ist natürlich jetzt so in den neueren, in der neueren Zeit, wo wir sowas hatten wie den sogenannten Islamischen Staat oder so etwas, also wo diese oder die Taliban, also solche sehr gewaltsamen Bewegungen, die sich auf Religionen abgestützt haben und sich darauf berufen haben, hat das natürlich wieder eine ganz neue Relevanz bekommen. Also ich glaube, das ist sicherlich ein Faktor. Dann Dune hat unheimlich, ist sprachlich unheimlich gewaltig. Also er hat unheimlich viele zugespitzte Zitate. Es gibt Twitter-Accounts, die jeden Tag einfach ein Dune-Zitat raushauen. Ne? Einfach mal so einen Satz, den so Frank Herbert mal geschrieben hat. Und die laufen nicht leer. Ne? Also die haben da genug Material, um da die nächsten Jahre mit zu füllen. Dune diskutiert auch, was es ausmacht, ein Mensch zu sein in einer ganz anderen Perspektive. Also ist unser Körper etwas, das uns definiert? Ist unser Geist etwas, das uns definiert? Ist unsere Geschichte etwas, das uns definiert? Unsere Herkunft? Die sowas wie kollektive Erinnerungen. Wir würden heute vielleicht eher von kultureller Prägung sprechen. Also ist das, was uns als Personen ausmacht? Kann man noch von Menschen sprechen, wenn sie sich körperlich so weit entwickelt haben, dass sie Flossen haben, statt Arme und Beine, ja? Also die völlig mutiert sind? Kunstgeschöpfe, die für einen speziellen Zweck gezüchtet wurden. Sind das noch Menschen? Also wir gehen da in diesen Begriff des Transhumanismus hinein. Das sind alles Dinge, die es in diesem Buch verpackt in eine spannende Geschichte, mit einer sehr abgründigen Geschichte auch, die uns dort also begegnen. Das ist wirklich ein echtes Meisterwerk. Was übrigens auch vielen Leuten, die möglicherweise hier zuhören und die selbst Bücher schreiben und die sagen hier, man erkennt vielleicht gar nicht, wo ich hin möchte mit dem, was ich schreibe. Ich werde hier ständig abgelehnt. Was denen vielleicht auch Mut machen könnte, ist, dass dieses Buch, das sich ja inzwischen viel millionenfach verkauft hat, 20 Mal abgelehnt wurde, bevor es dann erschienen ist in einem Verlag, der vorher eigentlich nur Ratgeber veröffentlicht hat für Leute, die ihr Auto selbst reparieren wollen. Also das braucht manchmal seine Zeit, bis solche enorme, herausragende Qualität erkannt wird und sich durchsetzen kann.
Nun, hast du bereits sehr viele Begriffe in den Raum geworfen, aber starten wir vielleicht mal ganz simpel. Worum geht's denn überhaupt?
Also Dune ist inzwischen ein Universum, das umfasst etwa 30 Romane. Das wurde 6 davon wurden von Frank Herbert geschrieben und der Rest von seinem Sohn und dem Co-Autor Kevin J. Anderson. Die haben das also, kann man sagen, sehr erweitert, dieses Universum. Aber wenn man von Dune spricht, dann meint man in der Regel den zuerst erschienenen Roman, der in der Handlungschronologie jetzt irgendwo in der Mitte liegt, aber der zuerst erschienen ist. Und das ist die Geschichte von Paul Atreides. Paul Atreides entstammt dem Adelshaus Atreides. Er ist in den Büchern 15 Jahre alt, in den Verfilmungen aus naheliegenden Gründen immer älter, sonst würden die bestimmt zensiert werden, ja. Und dieser Paul Atreides geht gemeinsam mit seiner Familie auf den titelgebenden Wüstenplaneten. Denn diese Familie, diese Herzogsfamilie, hat den als Lehen bekommen. Jetzt muss man wissen, dass dieser Planet zwar sehr unwirtlich ist, aber für die Ökonomie des von Menschen besiedelten Weltraums eine ganz herausragende Rolle spielt, weil er der einzige Ort ist, an dem das Gewürz vorkommt. Und das Gewürz ist eine Droge, die vor allem erstmal lebensverlängernd wirkt, die aber auch die Möglichkeit eröffnet, in die Zukunft zu schauen, also Visionen zu haben und auch weitere bewusstseinssteigernde, bewusstseinserweiternde Wirkungen entfaltet. Aber vor allem ist sie halt lebensverlängernd und diese Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen, wird benötigt, um sicher zwischen Planetensystemen reisen zu können, also interstellare Raumfahrt betreiben zu können. Langer Rede, kurzer Sinn, ohne das Gewürz bricht die Zivilisation zusammen. Das ist also ganz entscheidend, ist der wesentliche Wohlstandsfaktor. Deswegen ist es vordergründig auch eine sehr gute Sache, dass dieses Haus Atreides dieses Lehen übertragen bekommt, wenn da nicht ihre Erzfeinde wären, das Haus Harkonnen, das dieses Lehen also vorher, ich glaube, 80 Jahre lang ausgepresst hat und die natürlich überhaupt keine Lust haben, sich das abnehmen zu lassen. Und im Zuge einer politischen Intrige kommt es dann eben dazu, dass das Haus Atreides zu Fall gebracht wird. Paul Atreides gehört zu den wenigen Überlebenden, flieht in diese von dir genannte große Wüste, die also praktisch den kompletten Planeten bedeckt und trifft dort auf die freien Menschen, die Free Men oder verkürzt die Fremen. Und mit diesen freien Menschen, diesem Wüstenvolk, probt er dann den Aufstand und holt sich dann die Macht über Arrakis zurück. Das ist so im Wesentlichen der Grundplot.
Und du hast gesagt, es gibt sehr, sehr, sehr viele Bände. Wie geht's denn dann noch weiter? Also das ist ja wirklich so die Grundgeschichte, die auch, glaube ich, verfilmt wird jetzt komplett. Aber wie geht's weiter? Was passiert dann danach?
Paul Atreides schafft es nur, diese Fremen hinter sich zu bringen, weil er als eine messianische Figur wahrgenommen wird von diesen Fremen. Also ein Heilsbringer, ein Heiland, ein Messias. Und in den weiteren Bänden lernen wir dann, dass der Heiland und die Kirche, die diesen Heiland verehrt, nicht dasselbe sind. Also er verliert praktisch seine Macht an so eine Priesterkaste, auch an seine Schwester, die so eine Art Päpstin wird. Und merkt halt, er ist Gefangener im Grunde seines Schicksals. Er ist der Kwisa Haderach, das ist dieser Verheißene, der eine besondere Begabung hat, in die Zukunft zu sehen. Ich glaube, hier lohnt sich ein kleiner Exkurs. Ich glaube, das ist auch für Rollenspieler auch ein interessantes Konzept, wie die Zukunftssicht in Dune überhaupt funktioniert. Wir sehen in die Zukunft, wenn wir dafür begabt sind, so wie wir in eine Landschaft schauen. Also die Zukunft erstreckt sich vor uns wie eine Landschaft. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir in eine weite Landschaft schauen, dann gibt es dort bestimmte Landmarken, die sind auffällig. Die sehen wir sofort. Es gibt aber auch Senken, Täler oder so etwas, da können wir nicht reinschauen. Und uns interessiert vielleicht, wohin ein bestimmter Weg führt. Und dann sehen wir, der führt in so ein Tal und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Aber was in dem Tal passiert, das sehen wir nicht. Genauso gibt es in dieser Landschaft, das müssen wir uns jetzt so vorstellen, dass es dort so Nebelfetzen gibt. So Bereiche, die verhüllt sind. Wo es riskant ist, wenn wir uns entschließen, diesen Weg zu gehen und da durchzugehen. Diese Nebelfetzen, das sind die Bereiche, die geprägt werden von anderen hellsichtigen Personen. Also das kann ich nicht sehen. Paul Atreides ist nun jemand, der grundsätzlich mal besonders weit schauen kann. Das bedeutet aber nicht, dass er alles sieht, weil es eben diese Senken gibt. Was er aber sieht, ist, dass in praktisch jeder Richtung, in die er schaut, die Menschheit untergeht. Dieses riesige Sternenreich mit Zehntausenden von besiedelten Planeten wird komplett vernichtet und kein einziger Mensch überlebt. Es sei denn, er folgt dem goldenen Pfad. Das ist der einzige Weg, den er sieht, der tatsächlich dauerhaft über Jahrtausende in der Perspektive das Überleben der Menschheit sichert. Und dieser goldene Pfad führt aber durch Gebiete mit absolutem Gemetzel, mit völlig vernichtenden Kriegen. Es wird ausgesagt in den Büchern, dass der Dschihad, das ist der Begriff, der dort verwendet wird, den Paul Muad'Dib, das ist sein Kampfname, also die Kirche von Paul Atreides anzettelt, dass dieser Dschihad also so viele Abermilliarden Menschenleben kostet wie kein Konflikt vorher oder hinterher. Er muss aber diesen Weg gehen, weil er weiß, wenn er ihn nicht geht, dann wird die Menschheit insgesamt aussterben. Darunter leidet er so sehr, dass er dann in den folgenden Bänden irgendwann sagt, okay, ich kann diese Last so nicht mehr tragen, ich kann aber diesen Weg einschlagen und der Menschheit die Möglichkeit geben, diesen Weg zu gehen und ich selber gehe in die Wüste. Traditioneller Selbstmord unter Fremen, ne? Gehe in die Wüste und gehe dabei dann drauf und dann erzählt die Geschichte eben, wie es weitergeht mit seinen Kindern, die dann in seine Rolle hineinschlüpfen, die dann auch, also der Leto der Zweite, das ist sein Sohn, der hat dann auch eine sehr enge Verbindung zu diesem Wüstenplaneten Arrakis. Er verändert sich auch körperlich. Wir haben eben dieses Thema, wie weit prägt die Körperlichkeit den Menschen? Was ist da überhaupt vorstellbar? Was ist da denkbar? Und er mutiert also über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte in ein anderes Geschöpf, nämlich in einen Sandwurm. Also diese als Mensch geborene Person wird zu einem unsterblichen Sandwurm, zum Gottkaiser des Wüstenplaneten. Das ist dann der vierte Band. Der vierte Band ist unter den Dune-Fans so der Höhepunkt der Reihe. Also das ist so ähnlich wie bei Star Wars, wenn man die alte Trilogie das erste Mal schaut, dann ist man in der Regel begeistert von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wenn man die Trilogie das zehnte Mal schaut, dann erkennt man, das Imperium schlägt zurück, ist also das, wo sich alles drum dreht. Und das ist bei Dune eben der Gottkaiser des Wüstenplaneten. Auch literarisch hochinteressant, es ist ein Dialogroman, also er besteht praktisch nur aus Dialogen. Dann gibt es einen fünften und sechsten Band, die eigentlich eine Geschichte erzählen, ist nur halt vom Umfang her geteilt worden. Das sind die letzten, die Frank Herbert selbst geschrieben hat. Und das ist total abgedrehtes Zeug. Also ich glaube, es gibt auf diesem Planeten 10 Leute, die verstehen, worum es da geht. Und vermutlich hat der Autor nicht dazugehört. Das sind philosophische Diskurse auf Basis von Philosophien, die es nicht gibt. Also die er sich ausgedacht hat. Er hat verschiedene Denkschulen etabliert in seinem Werk und die prallen eben mit ihren fundamentalen Überzeugungen da aufeinander und was wird da diskutiert. Also sehr, sehr literarische, philosophische Lektüre. Im Gegensatz zu insbesondere den ersten drei Bänden, die man tatsächlich auch als Abenteuerromane lesen kann, wenn man das möchte. So, und dann kam eben der Sohn und also der Brian Herbert und der Kevin J. Anderson und haben dann immens erweitert in diesem Universum. Einmal, indem sie auf Basis der Notizen von dem Frank Herbert einen Abschluss geschrieben haben in zwei Bänden, der dann also die Geschichte noch weiterführt. Vor allem aber, indem sie Prequels geschrieben haben. Die Handlung des ersten Romans, also diese Geschichte um Paul Atreides, setzt ein im Jahre 10.191 nach Gründung der Raumgilde. Die Raumgilde wird aber gegründet 10.000 Jahre nach Beginn des Weltraumzeitalters. Das ist ungefähr so unsere Gegenwart. Also spielt das ganze Zeug 20.000 Jahre in der Zukunft. Und es hat eine völlig faszinierenden Hintergrund, vor dem auch, also der auch schon durchaus zumindest angedeutet wird in diesen ersten Büchern, die Frank Herbert geschrieben hat, aber dann wesentlich ausdetailliert wird von seinen Nachfolgern. Und um das ganz kurz anzureißen, also erstmal, es gibt da zwei Versionen. Es gibt die von Frank Herbert, wo er eine Enzyklopädie geschrieben hat, die ist aber praktisch verworfen worden. Das spare ich jetzt mal aus. Also das, was aktuell gültig ist, was der gültige Kanon ist, läuft so, dass die Menschheit also im Grunde mit konventionellen Mitteln, wie wir uns das auch vorstellen würden, den Weltraum besiedelt und da also viele tausend Sternensysteme besiedelt werden und dann leichtsinnigerweise sich die Herrschaft abnehmen lässt von Maschinen, von Denkmaschinen, von Computern, die also ihrer selbst bewusst werden und die Menschheit unterjochen. Also die finden Menschen eben ineffizient und anhand der Parameter, nach denen sie programmiert werden, übernehmen die den ganzen Laden. Das gelingt denen für sehr viele Planetensysteme, aber nicht für alle. Es gibt also so einen Widerstand, jetzt nicht wie bei Terminator im Untergrund, sondern es gibt eben andere Sternenbündnisse, die dagegen opponieren. Und es gibt welche, die versuchen, sich rauszuhalten aus diesem Konflikt. Letztlich gibt es dann Butlers Dschihad, heißt es. Das ist eben der große Krieg gegen die Maschinen, in dessen Folge dann auch die Erde zerstört wird oder unbewohnbar gemacht wird, in dem aber auch die Maschinen zu Fall gebracht werden. Das Wichtige, was eben bis in dieses Jahr 10.191 und darüber hinaus prägend ist, ist, dass dieser Schock von den Maschinen überwältigt und versklavt worden zu sein, dazu führt, dass es so Butlersche Edikte gibt, die also sowas sind wie, also von der Rangordnung sowas wie unsere Menschenrechte. Also wo wir sagen, wenn jemand dagegen verstößt, das ist also was ganz, ganz Übles und der stellt sich damit außerhalb der zivilisierten Welt praktisch und muss im Grunde von allen bekämpft werden. Ne? Und diese Butlerschen Edikte, eines der ganz zentralen davon ist, du sollst keine Maschine bauen, die dem Geist eines Menschen ähnelt. Eben um zu verhindern, dass es nochmal so eine Revolte der Maschinen gibt. Jetzt hat man aber ja diesen Weltraum besiedelt und man braucht im Grunde Computer. Also unter dieses Edikt fällt im Grunde alles, was komplexer rechnet als ein Taschenrechner. Also alles, was komplexer als ein Taschenrechner ist, ist verdächtig. Das heißt, es gibt auch keine Computer mehr, auch keine primitiven Computer aus unserer heutigen Sicht und insbesondere nichts mehr, was ein Raumschiff steuern könnte. Man braucht aber ja diese Raumfahrt, um dieses Sternenreich am Laufen zu halten. Und da kommt nun dieses Gewürz ins Spiel. Man hat also in der Zeit schon Arrakis entdeckt und gerade kommt auf, dass man versteht, was dieses Gewürz tun kann, wozu es in der Lage ist. Und es kann eben unter anderem, also die Denkfähigkeit extrem beschleunigen, es kann aber unter anderem eben auch dazu genutzt werden, dass man als Navigator auf einem Raumschiff einen sicheren Pfad durch die Raumfaltung finden kann und damit eben Raumschiffe versetzen kann von einem Planetensystem in ein anderes. Und daraus erklärt sich, wieso dieses Gewürz so wichtig ist, weil es eben keine Computer mehr gibt, die diese Raumfahrt unterstützen könnten, sondern nur noch Navigatoren bzw. Steuermänner, das ist so ein Navigator erster Klasse. Und die können das und die haben ein Monopol, diese Raumgilde. Aber wenn man ständig dieses Gewürz konsumiert, dann mutiert man eben. Und deswegen haben die eben Flossen statt Hände und Füße und treiben ständig in so einem Gasgemisch, das mit diesem Gewürz angereichert ist und so weiter. Und dadurch kommt eben dieser Effekt zustande und das erklärt diese herausragende Bedeutung des Gewürzes. Nochmal vielleicht Randbemerkung. Man hat häufig in der Literaturkritik das Gewürz als Analogon gesehen zum Erdöl. Und das hat auch seine Berechtigung und auch Frank Herbert hat sich mehrfach in dieser Richtung geäußert. Das war eben in den 60ern schon ein ganz bedeutender Stoff. Das war eben das, wo man sich vorstellt, wenn jetzt eine Macht alleine das Erdöl kontrollieren würde, dann würde sie die Weltwirtschaft kontrollieren. Ne? Und dann würde auch alles zusammenbrechen, wenn eben dieses Erdöl zurückgehalten werden würde. Also von daher ist das eine gültige Analogie. Aber manchmal schreiben oder wissen Schriftsteller mehr als die Menschen, die schreiben. Also in ihrer Funktion als Schriftsteller haben sie vielleicht noch weitergehende Erkenntnisse, sagt man auch von Graham Greene, als einem selbst intellektuell bewusst ist. Und ich glaube, Frank Herbert hat über viel mehr geschrieben als über Erdöl. Wenn wir uns überlegen, was denn der Stoff ist, der nicht nur die Wirtschaft am Laufen hält, sondern der mir auch hilft, die Zukunft zu gestalten oder länger zu leben, gesünder zu bleiben und so weiter, dann kommt man eigentlich möglicherweise darauf, dass er über Geld geschrieben hat, über das Konzept von Geld. Der den Geldfluss kontrolliert, der kontrolliert, wer Zugang erhält zu Geld, der kontrolliert auch, wer länger leben wird. Arme Leute sterben halt früher. Der kontrolliert auch, wer die Möglichkeiten hat, die Zukunft zu gestalten und erst recht natürlich, welche Wirtschaftsmodelle funktionieren oder nicht. Und es ist eben allgegenwärtig, jeder möchte es haben, keiner kommt ohne Geld aus. Und so ist das mit dem Gewürz in der Welt von Dune ebenfalls.
Das klingt alles super kreativ, vielleicht auch ein bisschen abgefahren. Da ist natürlich die Frage, wer war denn der Autor? Was hat ihn angetrieben? Was war der für ein Typ vielleicht?
Also Frank Herbert war jemand, der schon in sehr jungen Jahren wusste, dass er Schriftsteller werden möchte. Er kam aber aus recht einfachen Verhältnissen, so dass, wie bei vielen von uns, zunächst mal im Vordergrund stand, ich hätte auch gerne was zu essen. Ne? Und das Nächste, wo er dann rangekommen ist an die Schriftstellerei, war, wie auch bei Hemingway zum Beispiel, der Journalismus. Also wurde er Journalist und hat im Zuge dieser Artikel, die er so geschrieben hat, eine Entdeckung gemacht oder ist auf etwas gestoßen, das ihn völlig fasziniert hat und später dann auch zu Dune inspiriert hat. Und zwar war er in Washington State unterwegs. Das ist also ein Bundesstaat ganz im Nordwesten an der Pazifikküste der USA und hat einen Bericht geschrieben über die Leute, die sich dort abgemüht haben, dass man die Deiche befestigt. Ja? Also dass man da die Menschen davor schützt, dass es eine Sturmflut gibt oder dass der Ozean sich immer mehr Land krallt und damit eben das besiedelte Gebiet abgräbt. Und das haben die halt gemacht, indem die Grashalme gepflanzt haben. Also sehr mühevolle Geschichte, so wie man das rekonstruieren kann. Und ihn hat diese Hingabe dieser Leute daran, also der Natur etwas entgegenzusetzen durch das Schaffen so einer Kulturlandschaft, dieses Deiches, der dann da befestigt wird, das hat ihn unheimlich fasziniert. Das hat ihn nie wieder losgelassen und er hat auch den ersten Roman allen Ödlandökologen dieses Planeten gewidmet. Das ist die Widmung, die vorne in Dune drin steht. Und er hat dann auch immer nebenbei geschrieben, Kurzgeschichten veröffentlicht und so weiter. Aber tatsächlich war dann erst Dune sein großer Durchbruch. Der war dann allerdings gewaltig. Also nach diesen 20 Ablehnungen, nach dieser Veröffentlichung in diesem etwas merkwürdigen Verlag, vorher ist es in verschiedenen Fortsetzungen erschienen, in Magazinen, die damals in Amerika eben viel solche Dinge publiziert haben, aber halt in Fortsetzungen. Da hat das dann abgeräumt, was es an Preisen abzuräumen gab. Da sind wir wieder beim Thema Preise, ja. Und war auch sofort unheimlich populär. Ist vielfach übersetzt worden und so weiter. Er war verwandt mit, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also diesem Kommunistenjäger da in den USA.
McCarthy.
Genau, das war für den Onkel Paul. Er selbst war politisch nicht so festgelegt, er war generell sehr misstrauisch gegenüber Machtansammlungen. Er war insbesondere extrem misstrauisch gegenüber Führerfiguren, was auch daran liegt, dass seine zweite Frau Beverly, die war also längere Zeit wohl in Europa und hat sich mit dem Phänomen Adolf Hitler beschäftigt. Und ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis von Dune ist, dass die Hauptfigur Paul Atreides nach Adolf Hitler modelliert ist. Also im Kern ist Paul Atreides der junge Adolf Hitler, also nicht der spätere Diktator, sondern der Adolf Hitler, der eben die Masse berauschen konnte in diesen Brauhauskellern, ja, in München. Also diese Sachen, die haben ihn sehr interessiert, den Frank Herbert. Und nach denen hat er diese Figur modelliert. Und es gibt auch ein Zitat von ihm, wo er halt sagt, es gibt kein größeres Unglück für ein Volk, als wenn es seinen Helden findet. Und da steckt natürlich dahinter, das war ja damals alles bekannt, wie das ausgegangen ist mit dem Nationalsozialismus und was für Leid er, unsägliches Leid er natürlich über die gesamte Welt gebracht hat, aber natürlich auch in der Folge dann über das Volk, das sich da diesem Tyrannen und Verbrecher angeschlossen hat und ihm gefolgt ist. Und auch darüber erzählt eben Dune, ne? Und nach Dune ist, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, Frank Herbert eben als extrem honorierter und erfolgreicher Schriftsteller gefragt gewesen. Er konnte zwar nie den Erfolg von Dune wiederholen, also das bleibt eben sein Hauptwerk, hat aber danach durchaus noch einige bedeutende Science-Fiction-Werke geschaffen, zum Teil auch in Zusammenarbeit mit Kollegen. Und da ist auch zum Beispiel überliefert, dass er vom Verlag gebeten wurde, doch mit den Kollegen zu sprechen, ob der denn unbedingt auf dem Cover genannt werden sollte. Und das hat er nicht getan, da hat er sich geweigert, da hat er gesagt, nein, wenn wir hier zu gleichen Anteilen diesen Roman schreiben, dann stehen wir selbstverständlich beide auf dem Cover. Was dazu geführt hat, dass der Vorschuss eben nur ein Bruchteil dessen war, was man ihm alleine angeboten hätte. Aber da war er ganz konsequent und hat dann gesagt, nee, das ist künstlerisch integer und das machen wir nicht. Und so ist es dann. Und wenn uns das Geld kostet, dann kostet uns das Geld. Fertig.
Nun, hast du mir schon so ein bisschen Lust gemacht auf die ganze Dune-Welt? Vielleicht bin ich aber nicht so unbedingt der größte Lesefreund. Was gibt's denn da für popkulturelle Umsetzungen, wie beispielsweise die Filme? Welche davon sind denn gut und welche sollte ich lassen?
Bei Dune von David Lynch, der kommt irgendwann aus den 80ern, glaube ich. Das ist der einzige Film, zumindest soweit ich mich erinnere, wo ich tatsächlich aus dem Kino rausgegangen bin. Und zwar, weil mir wirklich schlecht geworden ist. Da gibt's eine sehr brutale Hinrichtungsszene, wo also eine sadistische Figur jemand anderen zu Tode quält. Und das war zu viel, ja. Also da bin ich tatsächlich rausgegangen. Inzwischen besitze ich die Gold-Edition dieses Films und es ist einer meiner Lieblingsfilme, was auch für mich zeigt, dass manche Geschichten und manche Präsentationsformen eben ihre Zeit haben und ihre Zeit brauchen. David Lynch selbst sieht diese Verfilmung sehr kritisch. Sie ist auch extrem frei an dem Buch orientiert. Aber ein echter Kultfilm, also nie der Film, der das riesengroße Massenpublikum angezogen hat, aber in Fankreisen doch sehr gefeiert wird. Und ähnlich wie bei Blade Runner gibt es auch Zitate aus dem Film speziell, die nicht im Buch standen, die also so die Zeit überdauert haben. Zum Beispiel, der Schläfer muss erwachen. Das ist etwas, was im Film mehrfach kommt, was also der Vater, Leto, zu Paul Atreides öfter sagt und was eben letztlich meint, wir müssen hier unsere unser Eingelulltsein, unsere Verträumtheit müssen wir ein Stück weit ablegen und der Realität ins Auge blicken. Das ist eigentlich die Aussage dabei. Das ist zum Beispiel eine Liedzeile in einem Liederzyklus der Fantastischen Vier geworden, die ein Lied gemacht haben zu Dune praktisch. Also eine ganz andere Richtung, ganz andere Ecke. Also inzwischen kann, obwohl ich damals aus dem Kino rausgegangen bin, finde ich den Film inzwischen sehr gut. Dann gibt es so eine Doppel-Miniserie, die sogar noch die nächsten beiden Bücher mit erfasst. Der Wüstenplanet und die Kinder des Wüstenplaneten, jeweils drei Teile, wenn ich mich richtig entsinne. So eine Co-Produktion, wo die Deutschen mit dabei gewesen sind, weswegen Uwe Ochsenknecht den Stilgar spielt in der ganzen Geschichte, auch sehr schön. Der überzeugt mich, oder diese Verfilmung überzeugt mich persönlich primär wegen der Kostüme. Also ich habe selten so fantasievolle Uniformen und auch Ballkleider und so etwas gesehen, wie in diesem Film. Also das gefällt mir schon sehr gut. Und selbstverständlich ist jetzt aktuell die Verfilmung von Denis Villeneuve. Wo wir das jetzt aufnehmen, ist nur der erste Teil draußen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch weil Villeneuve es schafft, einerseits Dinge anzuspielen, die im Dune-Fandom sehr populär sind, obwohl sie wahrscheinlich dem normalen Kinozuschauer nicht auffallen, wie zum Beispiel diese brennenden Palmen. Eine Szene, die also absolut abgefeiert wird unter den Dune-Fans, weil sie eine Referenz in dem Buch auch hat und so weiter. Und auf der anderen Seite, und das finde ich also noch bemerkenswerter, er es eben schafft, Leerstellen in dem Buch sinnvoll zu füllen. Diese ganze Geschichte auf Caladan ist im Buch sehr, sehr viel kürzer. Im Buch sind wir nie auf Salusa Secundus, also diesem Heimatplaneten der Sardauka, was aber sehr stimmig umgesetzt ist, also sehr gut umgesetzt ist dort. Und deswegen, das ist eine ganz hervorragende Verfilmung. Und dann gibt es eben nicht die Verfilmung von Herrn Chodorowski. Und diese Nicht-Verfilmung von Dune gilt als der einflussreichste Film, der nie gedreht wurde. Weil die Vorbereitungen zu dem Film und das, was vorher dort gelaufen ist, einen unheimlichen Einfluss hatte auf Hollywood. Zum Beispiel das Concept Art, das dort entwickelt wurde für die Chodorowski-Verfilmung, wurde von einem damals im Filmbereich unbekannten Künstler umgesetzt, nämlich H.R. Giger aus der Schweiz, der ja nachher dann Alien grafisch umgesetzt hat, die Alien-Filme. Und da sieht man auch eine ganz klare Kontinuität. Oder in diesem Film hätte H.G. Wells, der bekannte Science-Fiction-Autor, den Baron Harkonnen gespielt. Und der Salvador Dali, der Maler, hätte den Kaiser des Imperiums, den Padischah-Imperator, gespielt. Also ganz maximal abgedrehte Geschichte. Es gibt diesen Film, der ist nie gedreht worden, den gibt es nicht, aber es gibt eine zweistündige Dokumentation, die immer mal wieder auf Arte läuft und sehr sehenswert ist, wo auch Chodorowski zu seinen Ideen interviewt wird.
Ich kann popkulturell noch die aktuelle Comicreihe empfehlen im Splitter Verlag, die wohl laut dem Sohn von Frank Herbert sehr, sehr, sehr dicht am literarischen Original ist. Und dann gibt's ja auch noch so ein Rollenspiel. Ist das denn auch gut?
Das ist fantastisch. Also zu dem Rollenspiel kann man sagen, das ist natürlich im Windschatten der Neuverfilmung durch den Denis Villeneuve gekommen, im englischsprachigen Bereich von Modiphius, die ja auch zum Beispiel Star Trek umgesetzt haben als Rollenspiel. Und jetzt hat Dune ja diese immens lange Historie, man kann da durchaus von Epochen sprechen, von denen eben die Geschichte von Paul Muad'Dib nur eine ist. Diese Epoche greift sich das Rollenspiel heraus, deswegen heißt es Abenteuer im Imperium. Es spielt also zu der Zeit, wo das Imperium gesettelt ist, vor der großen Revolte von Paul Muad'Dib, also unmittelbar davor, in den Jahren davor. Wir können also zurückgreifen auf alles, was so in diesen klassischen Büchern drin stand als und auch in einigen der neuen, die näher jetzt an der ursprünglichen Trilogie zeitlich dran sind. Was da so geschildert ist, das können wir alles als Quellenmaterial verwenden. Als ich gehört habe, dass Modiphius Dune als Rollenspiel macht und dass Ulysses die Lizenz für Deutschland erworben hat, habe ich angerufen bei Markus Plötz, also dem Chef bei Ulysses, und habe ihm sofort begreiflich gemacht, dass er sich gar nicht einbilden muss, dass jemand anderes als ich das übersetzt. Das hat er auch sofort eingesehen. Und dementsprechend durfte ich das Dune-Grundregelwerk und das Einführungsabenteuer und den Meisterschirm, das durfte ich also übersetzen. Das war meine einzige Übersetzungsarbeit, sehr, sehr, sehr schweißtreibende Geschichte, aber sehr lohnend auch. Ich bin dadurch dann auch in Kontakt gekommen mit dem Jakob Schmidt, der die Bücher übersetzt für Heine. Da gibt's ja jetzt auch wieder eine Neuübersetzung. Konnten wir uns also absprechen, wie wir manche Begriffe, oder er konnte mir sagen, wie er manche Begriffe übersetzt, damit das auch passt. Und ansonsten war das eben auch sehr viel Nachschlagen. Ich hatte dann sämtliche Originalausgaben auf dem Kindle und konnte dort dann eben Begriffe nachschauen, wo tauchen die denn überhaupt auf? Und dann nachschlagen in den deutschen Büchern, wie ist das denn da übersetzt worden und so. Ne? Und das war schon Arbeit, aber war sehr gewinnend, auch deswegen, weil ich glaube, dass es inzwischen nichts gibt, dass den Hintergrund von Dune, also diese Welt von Dune, was sind da die verschiedenen Machtblöcke, die verschiedenen Fraktionen und so weiter. Und auch wie ist der Wüstenplanet aufgebaut, auch was gibt es noch für weitere Planeten, die wichtig sind in dem Dune-Universum. Ich glaube, es gibt nichts, was das in vergleichbarer Dichte darstellt. Es hat also einen sehr, sehr, sehr starken Fluff-Anteil. Der umfasst also an DIN A4 Seiten, ich gucke jetzt gerade mal ins Inhaltsverzeichnis, 70 Seiten. Ja, also alleine 70 Seiten nur, um dieses Universum zu erklären. Natürlich, wie im Rollenspielbereich üblich, reich bebildert, klar. Aber trotzdem ein Fundus, ein enzyklopädischer Fundus an Hintergrund, der auch die Zusammenhänge nochmal sehr schön darstellt. Also auch für Leute, die vielleicht gar nicht sagen, ich habe jetzt gar nicht so die Gelegenheit zum Rollenspielen, alleine um dieses Universum in einer Gesamtschau mal kennenzulernen, ist es das schon wert.
Wie funktioniert das denn regelmechanisch? Oder um es ein bisschen anders zu formulieren, wenn jetzt irgendwelche Fans von dir hier hören, die aus der Literaturszene kommen und noch nie Rollenspiel gespielt haben, könnten die quasi jetzt damit anfangen, Rollenspiel zu spielen, oder ist es einfach zu kompliziert?
Es ist nicht kompliziert. Ich frage mich sogar, ob es möglicherweise für jemanden, der jetzt einen anderen Rollenspielhintergrund hat als ich, noch eingängiger ist, weil die Logik, die Spiellogik eben eine ganz andere ist als zum Beispiel bei Dungeons and Dragons oder bei Das Schwarze Auge oder bei Shadowrun oder bei eben diesen Systemen, mit denen ich sage jetzt einfach mal die abgedroschene Phrase, mit denen ich groß geworden bin. Es ist sehr viel mehr ein kooperatives Erzählspiel, wo also die Spielleitung und die Spielerschaft gemeinsam praktisch die Geschichte erzählen. Das beginnt damit, dafür ist Dune natürlich auch sehr dankbar, es beginnt damit, dass sich die Spielgruppe darauf, also die entwickelt gemeinsam ein Adelshaus. Es ist also Grundannahme, dass sämtliche Spielfiguren der Spieler, also Player Characters, dass die alle demselben Adelshaus verpflichtet sind. Und dieses Adelshaus wird entwickelt. Das kann eben besonders einflussreich sein, dann hat es aber auch viele Feinde. Oder es kann gerade eben so am Rande des ganzen Machtapparats mitlaufen, hat dafür dann eben aber auch weniger Feinde. Es hat bestimmte Schwerpunkte, die es eben positionieren im ökonomischen Geflecht des Imperiums. Also auch die Ökonomie spielt da eine wichtige Rolle. Und die Figuren der Spielerinnen und Spieler, die haben dann eben bestimmte Funktionen innerhalb dieses Adelshauses. Sie gehören alle in die Adelskaste oder sind nah dran, also sind irgendwelche privilegierten Leute, damit man dann eben auch glaubhaft Hofintrigen und sowas spielen kann. Jetzt ist es aber so, Und das kannte ich halt nicht. Man hat natürlich seine eigene Spielfigur, also seinen Player-Character. Den entwickelt man auch und da gibt es Regeln für und da kann da verschiedene Fähigkeiten und so weiter haben, die man aus den Büchern kennt. Ja, das ist ja erwartbar, aber dadurch, dass man eben gemeinsam als Spielgruppe dieses Adelshaus verkörpert, hat man die Möglichkeit, wenn es beispielsweise zu einer Gruppentrennung kommt, dass nicht alle Figuren der Spielerinnen und Spieler in einer Szene mitspielen, dass man dann sagt, okay, die Leute, deren Figuren gerade nicht anwesend sind, die übernehmen dann eine kleine Nebenfigur aus diesem Adelshaus. Also den Butler oder den Chauffeur oder die Türwache oder die kleine Prinzessin oder irgendwie sowas. Ja? Also irgendwen, der mit diesem Haus was zu tun hat. Der kann dann mit Instant-Regeln, also in Minutenschnelle, kriegt er dann so ein paar Werte. Also ganz, ganz fix, ja. Die sind immer schlapper, als die Spielerfiguren sind. Also die können einem dann da nicht die Show stehlen. Die haben auch manche Fähigkeiten nicht, was das Ablegen von Proben angeht und so. Aber man kann immer mitspielen. Also man hat nicht diese Situation, die ich noch als sehr störend empfunden habe am Spieltisch, dass man sagt, okay, die Spielleiterin, die hat jetzt eben, ist eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder eine ganze Stunde blockiert mit der Gruppe von drei Spielern und die zwei Spielerinnen, die nicht dabei sind, die müssen jetzt mal in die Küche gehen, damit sie nichts mitkriegen oder so. Ne? Das ist da eine ganz andere Idee. Also jeder kann permanent immer mitspielen, dadurch, dass man eben diese Nebenfiguren mitlaufen lassen kann. Und dieses Konzept von Haupt- und Nebenfiguren, das ich eben im Wesentlichen mehr so aus der Schriftstellerei kenne, das ist da sehr konsequent durchgezogen. Es gibt so eine dreistufige Hierarchie von Hauptfigur, Halbhauptfigur und Mitläufer sozusagen oder Staffage, sowohl auf der Seite der Spielgruppe als auch bei den Nichtspielercharakteren. Und je nachdem, ob die jetzt wichtig oder unwichtig sind, tut man sich auch mit den Proben leichter oder weniger leicht, wenn man die zum Beispiel weghauen will. Also man braucht einfach eine erfolgreiche Probe, um so eine Nebenfigur wegzuknallen. Ne? Aber wenn es der Oberschurke ist oder wenn es die Spielerfigur ist, dann wird das länger zelebriert. Und ich glaube, dass das sehr schön ausbalanciert ist, also dass man da sehr schön mitarbeiten kann. Ne?
Nun habe ich das Rollenspiel ja rezensiert bereits, und zwar in der Spin-off-Folge 40 über Rezension passenderweise sogar. Es hat mir sehr gut gefallen, muss ich dazu sagen. Ich hatte aber, genauso wie mein Mitrezensent, das Gefühl, du brauchst schon mehr Vorwissen, als wenn du, sagen wir mal, nur diesen Film gesehen hast, auch wenn es schon einen recht dicken Teil an Quelleninformationen gibt. Wie ist denn so dein Eindruck als jemand, der viel tiefer in der Materie ist? Ist es was, wo du wirklich richtig viel Ahnung brauchst, um das alles zu begreifen? Oder kann man das quasi... Nur ich habe jetzt den im Film im Kino gesehen, also 2,5 Stunden Freude, und jetzt fange ich sofort an und mache die riesen Dune-Kampagne.
Also das kommt halt drauf an, mit welchem Anspruch man daran geht. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, das Hauptziel, wenn man sich trifft zum Rollenspielen, ist, alle Leute haben Spaß an dem Abend. Und wenn das Ziel ist, dann kann man natürlich viel auf Lücke setzen und kann einfach sagen, ich definiere mir das jetzt so, wie mir das passt. Ja? Und ich sage eben, das Haus Corino hat den und den Meisterassassinen, ja, auch wenn das eben nicht der ist, der in den Büchern beschrieben ist. Und das stört dann ja auch nicht. Ja, dann ist das eben für das Spiel, ist das dann halt so. Und dann kann ich da einen sehr schönen Spieleabend haben. Und ich glaube, dafür braucht man noch nicht mal den Film gesehen zu haben. Ich glaube, dafür reicht es wirklich, das zu wissen, was in diesem Rollenspielregelwerk drinsteht. Was man feststellen wird, und ich glaube, das ist schon unweigerlich so, wenn man dann die Bücher liest, dann wird man natürlich häufig feststellen, dass die Annahmen, die man so aus dem Ärmel gezogen hat, nicht das treffen, was in den Büchern dann beschrieben ist, in allen Einzelheiten. Also in dem Sinne hat man dann für diese Aspekte nicht kanonisch gespielt. Aber das wäre jetzt auch gar nicht, persönlich wäre das jetzt auch gar nicht mein Anspruch. Also Dune ist auch so dicht gewebt in seinen, seinen Ausführungen, in seinen Andeutungen auch, dass man da, glaube ich, gar nicht an den Grund kommt. Also es gibt einen Podcast, der heißt Spice World. Und auf Spice World unterhalten sich jemand, der Dune das erste Mal liest, aber sehr Science-Fiction interessiert ist, mit jemandem, der dieses erste Buch für diesen Podcast das sechste Mal gelesen hat. Und der das sechste Mal gelesen hat und der auch die weiteren Bücher und so weiter kennt, der kann natürlich den Hintergrund dann auch ausbreiten und so weiter. Die besprechen in einer Podcast-Folge immer ein Kapitel und ein Kapitel sind so 10, 15 Seiten bei Dune. Die sind also nicht besonders lang. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Folge, die kürzer als 2 Stunden ist.
Oh je.
Ja, aber schon zum Beispiel der große Kaiser da in diesem Imperium, das ist der Padishah-Imperator. Wenn man jetzt nicht so im persischen Kulturraum bewandert ist, dann weiß man nicht, was Padishah bedeutet. Man weiß halt, okay, das ist eben der Chef vom Ganzen. So. Ne? Aber Frank Herbert hat unheimlich viel entlehnt bei verschiedenen Sprachfamilien auch und hat da Anspielungen drin und zum Teil biblische Anspielungen, zum Teil aus Hindu-Texten und so weiter. Da hat er also unheimlich viel, er hat es kulturell sehr stark eingebettet, sein Werk. Oft auch so, dass man es gar nicht merkt. Aber manchmal eben auch so, dass man schon zumindest den Zipfel hat, an dem man dann tiefer einsteigen kann. Und wenn man das will, dann taucht man da unendlich tief runter. Das ist aber so ein bisschen im Rollenspielbereich vielleicht vergleichbar mit das schwarze Auge. Also auch da kann ich ja mich wirklich reinlegen. Ja, ich kann ja Aventuristik studieren im Grunde. Aber muss ich das, um jetzt eine Rollenspielrunde leiten zu können? Das glaube ich halt nicht. Also zum Beispiel, da kann ich jetzt ganz frisch erzählen, jetzt wo wir das aufnehmen, ist halt Sommer 2023, da haben wir gerade die Filiason-Saga abgeschlossen in der Romanadaption und da hat sich die Frage gestellt, wie sieht denn der elementare Schlüssel des Erzes aus? Ganz wichtiges magisches Artefakt in der Welt von das Schwarze Auge, das eben eine ganz große Macht gibt über dieses Element Erz. Und wir haben eine Beschreibung gefunden, also mit Hilfe auch der Rechercheure von Ulysses, die aber auch lange gebraucht haben, in irgendeinem Abenteuer, das sehr alt ist, wo das Ding einmal nicht nur erwähnt wurde, sondern auch aufgetaucht ist. Wenn ich das jetzt nicht gefunden hätte, dann hätte ich natürlich irgendeine passende und stimmige Beschreibung dafür mir ausgedacht für meinen Roman. Klar, das hätte dann möglicherweise die, ich nehme mal an, wenigen Leute, die dieses spezielle 30 Jahre alte Abenteuer kannten und lieben und genau diese spezielle Stelle, also wir reden hier von 3 Zeilen, wo dieser elementare Schlüssel beschrieben ist, die das also kennen und also in Ehren halten, die wären betrübt gewesen, dass es eben nicht übereinstimmt. Aber alle anderen nicht, weil sie es gar nicht wissen. Und auf dem Level, glaube ich, würde ich jeden ermutigen, da auch zum Mut der Lücke und sich davon leiten zu lassen, lass uns einen schönen Spielabend haben, stimmungsvollen Spielabend haben. Darauf zielt auch dieses Regelsystem ab, dass man eben gemeinsam eine schöne, stimmige Geschichte erschafft. Das ist vielleicht auch noch interessant. Man kann als Spieler mit Ausgabe von bestimmten Punkten, als Momentumpunkten, kann man Dinge erschaffen in der Spielwelt. Also ich kenne das eben noch so, dass man recht penibel zum Beispiel Ausrüstungslisten geführt hat. Was hat meine Figur denn so dabei? Bei Dune geht man davon aus, das, was jemand in dieser gesellschaftlichen Position üblicherweise bei zu dem und dem Anlass dabei hat, das hat er auch. Und wenn er dann was Spezielles braucht, dann kann er halt sagen, hier, ich gebe diese Punkte aus. Und was ich euch übrigens immer schon mal sagen wollte, ich habe hier ein super Brillant-Collier gerade an. Ja? Wenn das dann eben in die Szene passt. Er muss das aber erzählerisch auch verargumentieren können, ja? dass das also in den Ablauf der Geschichte hineinpasst, dass er jetzt dieses Brillant-Collier trägt. Und das erinnert natürlich auch wieder so ein bisschen an die Lektüre eines Romans, wo dann eben dieses Collier vielleicht genau an dieser Stelle, wo es wichtig wird, auch erwähnt wurde und eben nicht am Anfang des Romans in einer Liste aufgeführt wurde.
Und lass uns am Ende noch mal einen kurzen Bezug zur Verfilmung bringen, weil klar, der Podcast kommt natürlich jetzt im Rahmen der Verfilmung, um ein paar Klicks abzugreifen, logischerweise. Ich höre manchmal von ein paar anderen Fantastik-Fans, wenn es um andere Fantastikwerke geht. Bei Herr der Ringe zum Beispiel, wenn du die Filme geschaut hast, weißt du gar nichts, denn die kratzen nur an der Oberfläche. Wie viel weiß ich denn von Dune, wenn ich die aktuelle Verfilmung geschaut habe?
Also den zweiten Film konnten wir ja beide noch nicht sehen, weil wir das jetzt eben vorher aufnehmen. Also wir können nur über den ersten Teil sprechen da. Und ich glaube, in dem, wo es drauf ankommt, also was im Herzen dieser ganzen Geschichte steht, diese Diskussion, was ist ein Mensch, was macht unsere Menschlichkeit aus? George R. R. Martin würde sagen, das menschliche Herz im Widerstreit mit sich selbst, wie wird das dargestellt? Ich glaube, da weiß man schon sehr viel, wenn man diese Filme gesehen hat. Ich glaube, da was diese Kernbotschaften der Bücher angeht und was die Stimmung dieser Bücher angeht, da ist diese Verfilmung von dem Villeneuve, kann ich also nur eine Note 1 vergeben. Und da ist man mit den Möglichkeiten, die das Medium Film bietet, wirklich sehr nah dran.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du Zeit hattest für den Podcast. Denn wie gesagt, wir haben es schon gehört, du bist sehr, 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 sehr eingespannt immer mit deiner Autorentätigkeit. Vielleicht willst du noch ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Was kommt denn in Zukunft?
Also im Moment für die Leute, die gerne Science Fiction lesen, die können immer gerne bei Perry Rhodan reinschauen. Also Perry Rhodan ist etwas, wo ich ständig tätig bin, weil ich dort Teamautor bin. Also mal überhaupt sollte man, finde ich, mal die größte Science-Fiction-Serie der Welt kennenlernen. Also das kann ich sehr empfehlen. Und für die Leute, die gerne Fantasy lesen, es wird eine schöne neue Ausgabe publiziert werden. Vielleicht ist schon der erste Band raus, wenn der Podcast kommt. Meine Schwertfeuersaga. Also das ist eine Military-Fantasy-Geschichte um Söldner und Dämonen. Wer da also actionreiche Erzählungen mag, der müsste da eigentlich richtig sein.
Dann nochmal vielen Dank und ja, jetzt ist ja schon Oktober, wenn die Folge rauskommt. Ja, hab ein schönes Jahresende und viel Spaß mit dem Film, wenn er rauskommt.
Ja, das wünsche ich auch und vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören.
Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja wie immer 5 Sterne bei iTunes, Spotify und so weiter und so fort abgeben. Wir würden uns freuen, bestimmt auch der Robert.
Auf jeden Fall.